Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
So, Andreas, wieder einmal mit den gleichen Worten beginne ich, glaube jedes Mal, wenn ich bei dir bin, weil mir nichts anderes einfällt. Ich bin heute hier zu dir gekommen und habe so mal im Vorfeld mit dir darüber gesprochen, dass wir uns mal abseits der Rebsorten wieder über gewisse Dinge unterhalten müssen, weil sie so teilweise auch mit einer gewissen Aktualität behaftet sind. Und zwar gibt es im Moment von einem guten Journalisten eine sehr intensive Recherche über historische Rebsorten. Und in diesem Zusammenhang werden natürlich verschiedene Blickwinkel oder verschiedene Meinungen innerhalb der Wissenschaft der Rebsortenkunde von dem Herrn, der da sehr gut arbeitet, beleuchtet. Und dabei ist mir immer wieder aufgefallen, als einer, der so zwischendrin steht, ich bin wieder kein Wissenschaftler, auf der anderen Seite schon so viele Jahre mit dir zusammen und höre immer wieder auch deine Begründungen, wie du zu diesen Erkenntnissen kommst, sodass ich mir mit meinem kleinen bescheidenen Wissen irgendwie immer wieder sage, es macht Sinn, es ist schlüssig, es findet immer wieder genau das gleiche Resultat, auch wenn man von unterschiedlichen Disziplinen her denkt. Die eigentliche Rebsortenkunde ist sehr, sagen wir mal, sehr engstirnig, weil auch die damit verbundenen Wissenschaftler auch nur ein eingeschränktes Wissenschaftsfeld haben, wo sie sich bewegen und gewisse Dinge herleiten, wie das, glaube ich, in anderen Disziplinen auch so ist. Bei mir oder bei dir ist mir jetzt aufgefallen, dass du ja da, ich sage das immer, in den Weinproben interdisziplinär unterwegs bist. Du beleuchtest das bei deiner historischen Aufarbeitung jetzt nicht nur aus der amplografischen Sicht, also an dem Erkennen der Rebsorte, sondern du gleitest dann argumentativ auch immer wieder ab in die Völker. Dann fängst du mir an von Klicklauten bis zur Sprache hin. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ja, du kennst die Kulturen, du kennst das Klima. Über das Klima haben wir uns auch schon unterhalten. Und immer wieder kommen Völker und Genmarker drin vor. Und das ist so das Thema, wo ich heute hin will, weil, das hat mir der Journalist, der da sehr scharf recherchiert, auch mal dann auch erklärt, dass an anderer Stelle, in einem anderen Bereich der Wissenschaft, man gesagt hat, na ja, das ist nicht ganz so seriös, wie das der Herr Jung da macht. Das ist so, naja, jetzt will ich nicht sagen Voodoo, ja, sondern er hat einfach das etwas in Frage gestellt, was du da dir immer wieder hier am Tisch oder hier erarbeitest, sodass ich jetzt einfach in dieser Episode mal näher wissen willst, wie du da arbeitest. Und das bitte ich dich so mir zu erklären, dass es auch jeder andere versteht. Ich bin nicht der Wissenschaftler, dem du es jetzt vielleicht darlegen willst, sondern wir sind die sogenannten Normalos, Menschen, die normalerweise in anderen Bereichen ihr Tätigkeitsfeld haben, aber dennoch es spannend finden und irgendwo auch wissen wollen, ob das tatsächlich so sein kann. Weil es ist natürlich auch bei vielen Weinliebhabern immer wieder das Erstaunen darüber, was wir da behaupten. Und dann auch durchaus, weil es manchmal doch schon ganz starker Tobak ist, auch hintendran so ein gewisser Zweifel, weil man ja schon so sein Wissen aus vielen Büchern sich angeeignet hat. Und das sollte man plötzlich jetzt über Bord werfen mit den Thesen, die du da aufstellst. Also, lass uns jetzt heute mal in dieser Episode auf Genmarker und Völker in diese Richtung mal denken und erklär mir mal, wie du da hinten dran arbeitest.
Ja, vielleicht sollte man überhaupt mal sich fragen, wieso ich das überhaupt gemacht habe. Weil das Problem, wenn man sich mit Rebsorten beschäftigt, gibt es zwar die ampelografische Literatur und auch die Weinliteratur, Ja, bibliografische Literatur geht in Deutschland zurück bis 1750, sage ich mal, mit dem Herrn Kerner, der da als erster dieses Sortiment importiert hat mit den besten europäischen Rebsorten.
Und die eine Quelle, 16. Jahrhundert da in Brandenburg, die geht nochmal sogar ein Stück weiter zu.
Ja, das sind aber dann die Weinbücher. Also ich rede jetzt von den Ampelographen.
Okay.
Und ich meinte jetzt auch gerade eben nicht den Herrn Kerner, sondern den Herrn Bilfinger.
Ja.
Der hat dieses Sortiment 1750 importiert und der Herr Kerner, der Hofbotaniker vom Herzog von Württemberg, hat die dann 1806 bis 1815 ungefähr, hat diese Sorten, diese 150 Sorten porträtiert. Und zwar ausschließlich diese Sorten. Ja. Und die Namen, die er da festgehalten hat, die wurden halt ins Französische übersetzt, aber sind im Wesentlichen die Originalnamen aus dieser Zeit. Und die hatten auch Bestand bis eben zu diesem Tambora-Ausbruch 1818, wo dann quasi eine ganz neue Ampelographie danach sich etabliert hat mit Metzger, Barbo und Gock und all die anderen.
Gut. Ich meine, die Ampelographie an sich ist ja noch gar nicht so alt, gemessen an dem Alter
der Weinreben. Nein, die Ampelographie war damals und ist im Prinzip immer noch eine Unterdisziplin der systematischen Botanik. Ich bin ja Botaniker, deswegen bin ich da auch irgendwie bei den Ampelographen gelandet am Ende. Habe auch systematische Botanik gemacht, ja, auch Geobotanik und bin da relativ breit aufgestellt. Und aber es bleibt halt irgendwie unbefriedigend, weil die Ampelographie geht zurück, sage ich jetzt, bis 1750. In anderen Ländern beginnt sie deutlich später, in Italien zum Beispiel oder in Griechenland. Und was man halt noch hat, sind dann etwas ältere Bücher aus der Weinbücher, sogenannte Weinbücher, die im Wesentlichen immer darin bestehen, wie beschrieben wird oder gelehrt wird quasi, wie man Weinberge anlegt, wie man Rebsorten anpflanzt, wie man die pflegt, wann man sie schneidet, wann man die Bodenbearbeitung machen muss, wann man erntet und wie man am Schluss den Wein macht. Aber es wird eigentlich so gut wie nie über Rebsorten geredet. Und wenn über Rebsorten geredet wird, dann sind es einfach Namenslisten,
Aufzählungen,
ohne jede Beschreibung, wo man dann wirklich aufpassen muss, dass man keine Kurzschlüsse macht, wie beim Riesling, weil es einfach verschiedene Rieslinge gab. Ja, wenn man die zum Beispiel den Cortum liest, der hat den Rebsortensammlung in Zerbst, wo es heute gar keine Reben mehr gibt, 300 Sorten hatte der gesammelt und der hat mindestens 5 verschiedene Rieslinge. Und da ist halt einer Ende August reif und der andere hatte große Beeren. Also das kann alles nicht unser Riesling gewesen sein. Und wenn man die Sortenporträts anschaut, Riesling de Würzburg oder Riesling de Rüdesheim, da ist halt nie unser Riesling dargestellt. Das sind immer andere Sorten. Also man muss da sehr aufpassen. Und je älter die Namen sind, desto eher geht es dann auch in die Richtung, wie es eben in Frankreich üblich war, dass man ähnliche Sorten halt zusammengefasst hat und letztendlich nicht um eine Sorte ging, sondern um ganze Sortenkomplexe. Ja, davon kann man ausgehen.
Dass mehr auch Sortengruppen
die benennen. Sich mehr oder weniger ähnlich waren, ja, wie Morions zum Beispiel oder auch Pinot oder Gamay, die man auch verwechseln konnte, aber wo es immer um mehrere Sorten ging und nicht immer um die Sorten, die man heute eben drunter versteht oder eigentlich in den seltensten Fällen. Ja, also wenn früher von Pinot die Rede war, dann war das nicht unser Spätburgunder und wenn Morion die Rede war, war das wahrscheinlich unser Mörchen, aber nicht die Morions, die es heute in Frankreich sind. Also das bleibt unbefriedigend, ja. Es gibt dann noch eine zweite Brücke und die habe ich mir selber gebaut, also einmal durch dieses Projekt, weil ich ja die Aufgabe hatte, alte Weinberge zu finden und dann die Sorten darin quasi zu differenzieren und zu identifizieren und dann auch zu sammeln zwangsläufig. Und da sind natürlich dann Weinberge dabei, die tatsächlich bis ins späte Mittelalter oder frühe Neuzeit zurückreichen. Und dann kann man natürlich sagen, wenn ich Sorten finde, die 350 Jahre alt sind, ja, wie den Hartblau zum Beispiel, dann hat es den vor 350 Jahren auch tatsächlich gegeben. Ja. Oder wenn ich jetzt wie in Brandenburg einen Weinberg finde oder eine Weinbergsprache, wo der blaue Traminer drin ist und diese Brache 1550 quasi sich selber oder der Weinberg 1550 sich selber überlassen wurde, dann weiß ich, dass der Pleutraminer im Mittelalter wahrscheinlich im Zisterzienserbesitz, weil das Zisterziensergebiet war, bewirtschaftet worden ist und 1550 brachgefallen ist, größtenteils, oder vielleicht auch 50 Jahre später. Aber die kleine Eiszeit war das auf jeden Fall eine Brache. Und wenn ich die Reben dort noch finde, dann müssen die aus dem Mittelalter stammen. Und dann habe ich einen direkten Nachweis aus dem Mittelalter. Ja. Es gibt noch andere Nachweise aus dem Mittelalter, wo man das jetzt über die Rebkerne probiert hat. Und zum Ergebnis kam, dass zum Beispiel der sogenannte weiße Traminer offensichtlich die Muttersorte war, wobei ich bis heute nicht weiß, wieso das der weiße Traminer war und nicht der blaue oder der rote, weil das sieht man da Genetik nicht. Und auch bei den Samen muss man dazu sagen, normalerweise ist es ja so, dass die Embryos eine neue Sorte darstellen, aber das Endosperm quasi, was im Samen drinsteckt, von der Mutter stammt. Und die Genetik, die man da untersucht, ist die mütterliche Genetik, also nicht eigentlich die Sorte, die neu entsteht aus dem Samen, wenn er dann keimen würde, sondern das basiert im Wesentlichen auf dem Endosperm von der Mutter. Okay. Das heißt, das, was ich mich am Anfang gefragt habe, ja, wieso findet man aus Kernen zweimal den sogenannten weißen Traminer, sage ich jetzt, ja, 300 Kilometer voneinander entfernt. Ja, einfach Samenwunde, ja.
Ja.
Und zweimal der Traminer. Und wie geht das? Weil Sämlinge sind grundsätzlich Einzelstücke.
Ja,
da muss ich dann genau. erst nachlesen, dass das tatsächlich die Hülle von diesem Kern ist und nicht der Embryo selber. Ja, das erklärt es dann allerdings.
Dass es die Mutter ist dann.
Wenn Traminer am Anbau war, dann kann man den so nachweisen tatsächlich. Ja. Also wir haben einmal den blauen Traminer als Direktnachweis von Lebendpflanzen und wir haben indirekt durch die Samenfunde, die gemacht worden sind,
einen Traminer,
ob der jetzt der weiße war oder nicht, darüber kann man streiten, ich glaube es nicht. Aber zumal der Kurzschluss, dass es kein Gewürztraminer war, dass man dann gleich auf den weißen Traminer schließt, ist total absurd, weil es gibt ja auch vollkommen neutrale rote Traminer, ja. Ja. Sowohl in Sachsen massenhaft als auch dieser sogenannte Heiligensteiner Traminer aus dem Elsass, der war auch neutral. Da war kein Gewürztraminer.
Ist an der Genetik nicht abzulesen, weil ja das der.
Nee, man muss da schon ganz spezielle Marker irgendwie draufsetzen und normalerweise wird das nicht gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob das an diesen Samen überhaupt möglich ist, weil die DNA sind ja auch bloß Bruchstücke. Ja, also so gut ist das ja nicht erhalten. Mhm. Ja, und man muss da auch bei den DNA-Analysen auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ja auch letztendlich keiner mehr prüft, ob der Computer überhaupt die richtigen Ergebnisse herausspuckt.
Die Referenz im Computer muss auch nochmal
gecheckt sein. Das ist alles ein bisschen, also früher war das zumindest so, vor 20 Jahren, dass die Fehlerhaftigkeit bei diesen automatischen Ergebnissen relativ groß war. Es gab ja auch mal eine Arbeitsgruppe, die das geprüft hat und da ist bei manchen Marker hat man eine Ausfallquote von 50%. Ja. Also okay. Die Hälfte der Labore hat falsche Ergebnisse produziert und es wurde dann hinterher vertuscht in der eigentlichen Veröffentlichung, da war es dann auf einmal 95%. Aber es war tatsächlich so am Anfang, ein Labor musste man sogar ausschließen, weil die überhaupt keine brauchbaren Ergebnisse produziert hatten. Das mag sich jetzt geändert haben, ja, die Maschinen sind auch besser geworden, aber nichtsdestotrotz muss man da auch das immer mal im Hinterkopf bewahren.
Also die Ampulographie an sich gibt uns nicht Erkenntnisse über einen gewissen Zeitraum zurück. Wir können über die Genanalyse bei auch sehr alten Funden nur eingeschränkt Erfahrungen sammeln, was früher, ganz früher, vor hunderten, tausenden Jahren da war. Also es sind schon zwei Disziplinen, die irgendwo in dieser Timeline uns wegbrechen. Ne?
Ja, es sind auch im Süden Körner gefunden worden, die irgendwie mit Wildreben in Verbindung stehen. Wobei dann immer die Frage ist, ja, was waren denn die Wildreben überhaupt? waren das überhaupt Wildreben? Ja. Oder waren das nicht so Sorten wie Adelfränkisch zum Beispiel, den man auch für eine Wildrebe halten könnte? Ja.
Die Frage stellt sich auch bei dem Ketscher.
Oder den Ketscher Cotta Petit Krab, der auch für eine Wildrebe gehalten wurde, obwohl er zwittrigblütig ist und eigentlich alles hat, was halt so eine frühe Kulturrebe hat, ja, kleine Trauben halt. Aber die Frage muss man grundsätzlich stellen, weil sehr viel Material unterwegs ist, was eigentlich mit Wildreben nichts zu tun hat, sondern was vielleicht spontane Kulturflüchtlinge sind, ja, so heißt das offiziell, also irgendwelche Samen, die Vögel mal verbreitet haben und irgendwo ausgeschissen und dann ist halt eine Rebe draus.
Der legendäre Vogelschiss.
Ja, der legendäre Vogelschiss.
Bei meinen Weinproben immer dann das Gelächter kommt.
Und dann ist immer noch die Frage, hat sich das in die richtigen Wildreben dann noch eingekreuzt, was ja durchaus möglich ist, wenn es sie denn gab überhaupt.
Es ist aber auch die Frage der Rückkreuzung. Also wenn du schon mal im Prinzip in der Heterozyklus die bist ja. Und es kommt wieder eine Kaltzeit und sozusagen die Reben wandern wieder zurück in ihre Refugien und dann wieder über Jahrtausende sich selbst überlassen sind, gehen sie auch wieder zurück in diesen Wildrebenstatus genetisch. Ja. Ne?
Oder sind Wildreben beschrieben worden mit weißen Beeren oder beim Bronner in Ketsch sind Wildreben beschrieben worden mit runden und ovalen und roten und blauen und weißen
möglich.
Beeren. Also da sieht man schon, dass da zumindest eingekreuzt worden ist, wenn überhaupt. Schwieriges Thema. Ja. Aber und es gibt jetzt auch keine wirkliche botanische Wildrebensystematik, die das mal morphologisch angegangen wäre. Was ich beobachte, ist, dass eigentlich in Europa vor allem zwei Wildrebentypen gibt, die man auch im Kaukasus hat. Und die sehen eigentlich immer gleich aus. Ja. Und vielleicht noch einen dritten, ja, wenn man so will. Wobei man dann sich fragen muss, ist das nicht schon eine frühe Kulturrebe oder war das auch eine Wildrebe? Die wenigsten Angaben gibt es zum Geschlecht. Ja, ist ja auch schwierig, wenn die da so in den Bäumen hängen. Ja, wie will man das überhaupt feststellen? Außer im Nachbau. Und der Nachbau sind ja dann schon wieder Sämlinge, die durchaus eingekreuzt sein können mit irgendwas anderem. Also schwierig. Aber es wurde eben festgestellt, dass es eigentlich aus der Römerzeit relativ wenig Material gibt, und das andere Material vor allem aus der Frühantike stammt, also so 900, 800, frühe Eisenzeit. Und da sollen die Wildreben mit reingekreuzt worden sein. Gut. Was da auch immer dran ist. Aber es bleibt alles irgendwie unbefriedigend und vor allem diese Analysen, also vor allem die Samenkerne aus der Antike oder aus der Römerzeit, die führen uns nicht zu irgendwelchen Rebsorten, sondern nur so zu groben Verwandtschaften, sage ich mal. Ja. Und die einzige wirkliche, also wenn ich den Artikel richtig in Erinnerung habe, war das mit dem weißen Traminer, ja, wo behauptet worden ist, also die Kerne aus dem Burgund und weiter nördlich aus der Champagne, die seien mit dem Traminer identisch. Ob das jetzt der Blaue war oder der Weiße, das weiß ich auch nicht, weil der Blaue ja quasi bis auf wenige Allele den gleichen Genotyp hat und ob da gerade diese Marker verwendet worden sind, die das zeigen, weiß ich auch nicht. Also Franzosen benutzen sowieso immer noch andere Marker, als die EU-Marker mal festgelegt worden sind. Also da macht jeder seine Extrawürste.
Man erkennt da schon, da gibt es auch wirklich nicht nur jetzt eine Fehlerquote, sondern auch eine Herangehensweise, wo sich sowas unterscheidet. Und ich glaube, man als Laie tut man schnell sowas gleichsetzen, wenn da irgendein Informationsfluss aus dem Labor kommt von diesen Herren und Damen mit den weißen Kitteln, dann ist das einfach gesetzt gleichzeitig. Was man aber da auch aufpassen muss, es klingt zwar hochgradig seriös, aber hat nicht weniger Fehler unter Umständen in sich tragen.
Ja, zumal diese Gleichsetzung von ähnlichen Genotypen, habe ich jetzt schon mehrere Fälle gehabt, wie beim Süßschwarz oder Hartblau oder bei diesen zwei Zimmertrauben. Die haben fast den gleichen Genotyp, bis auf ein oder zwei Allele. aber man kann sie trotzdem unterscheiden und sie sind eindeutig verschiedene Sorten. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran.
Gut, jetzt haben wir die nochmal Amplografie, Genanalysen nur bedingt. Ich will jetzt also auf deine Disziplin hinein.
Wir haben
einen
maximalen Zeithorizont bis ins Mittelalter, sage ich jetzt mal, vereinzelt auch früher noch, aber deshalb bleibt alles irgendwie unbefriedigend angesichts dieser Masse an Rebsorten, die es ja gibt. Ja, in Frankreich oder bei uns oder in Italien vor allem. Und im Mittelalter gab es so gut wie keine Rebsortennamen, also nur Ausnahmen, sage ich mal, Harthäunisch zum Beispiel. Wobei ganz interessant ist, dass dieser Harthäunisch ovale Beeren hatte, also der bei Bock abgebildete in diesem Kräuterbuch, der hatte ovale Beeren, das war also kein Orléans und es war auch kein Heunisch. Ja. Und ja, wie auch immer, auch ein bisschen schwierig zu erkennen auf diesen Holzstichen oder was das waren, Kupferstichen. Und das sind überhaupt die ältesten Abbildungen, die wir haben aus dem 16., 15. Jahrhundert. Und obwohl da die Botanik auch schon relativ weit fortgeschritten war, also dieses botanische Buch von dem Herrn Fuchs zum Beispiel, das ist etwa die gleiche Zeit, aber der hat ja schon Pflanzen beschrieben, das ist unglaublich. Ja? Also das war ein richtiger Botaniker. Ja? Der hatte zwar mehr die Kräuter im Sinne und sowas, ja, also die Nutzung von diesen Pflanzen, aber hat die abgebildet, die erkennt man heute noch. Ja?
Aber die überhaupt kein Problem. Beobachtet haben unsere Vorfahren ja,
also
sehr intensiv.
Das ist irgendwie, also kann man schlecht beurteilen. Wir hatten 30-jährigen Krieg und alles Mögliche in dieser Zeit, Hungersnöte. Also was da wirklich verloren gegangen ist und ob der Fuchs jetzt eine Ausnahmeperson war, kann ja auch sein, oder ob das breites Wissen war damals, das wissen wir einfach nicht oder ich weiß es nicht, vielleicht wissen es Historiker, aber ich bin kein Mittelalter-Historiker. Aber wo es dann wieder Hinweise gibt und das finde ich eigentlich auch nicht uninteressant, ist, dass die Römer haben ja uns ja 100 Rebsortennamen ungefähr hinterlassen. Und auffällig bei diesen Rebsortennamen ist, dass sie sich sehr oft auf Stämme beziehen. Und das war ja eigentlich meine Herangehensweise. Also wir haben Allobroger-Rebe von den Allobrogern, wir haben die Biturica von den Biturikern in der Gascogne, wir haben die Euganea bei den Euganäern in der Emilia-Romagna, wir haben die Aminea bei den Aminea in Kampanien, wir haben die fränkischen Sorten, die nach den Franken benannt sind, wir haben die Sorte Braunes, interessanterweise, die benannt ist nach dem Berones, ein Stamm, der am oberen Ebro, am Rand der Pyrenäen gelebt hat. Burones und Eburones sind im Prinzip die gleichen Stämme, Eburones an der Maas und die Berones am Ebro. Und Berones ist letztendlich auch der Stamm, der die Iberer, also ein iberischer Stamm.
Also das ist jetzt immer schon eine harte Sache, weil wenn man jetzt wieder so als den Weinmenschen, den ich mich jetzt so orientiere, ja, der die Weinwelt kennt, der mit diesen Völkern ja gar nicht so vertraut ist und du das dann in deinen Ausführungen da so lapidar da so hinschmeißt, wo du dann die Rebsorte einem Volk zuordnest, ja, wie zum Beispiel der Arbst, den Abarechs oder sowas, ja, wenn man nur als Beispielhaftes nimmt, wo denkt, was macht der da jetzt, das ist ja schon das Humbug. Aber in dem Umfeld, wo du das jetzt sagst, wie du das jetzt machst, haben es ja die Römer im Prinzip so gemacht. Ja, das Römer ist ja im Prinzip so eine Namensgebung, die aus der Römerzeit stammt.
Man weiß nicht bei jeder Rebsorte, ob sie wirklich immer mit den Stämmen verbunden war, aber
es war mal üblich so.
Es ist jedenfalls so, dass es entweder sich auf die Stämme bezieht oder eben auf eine Kolonie, ja, zum Beispiel auf der Krim. Dactylitis gab es als Rebsorte und es gab einen gleichnamigen Ort, eine Kolonie, sogenannte griechische Kolonie, ja, auf der Krim. Ja, und das wird dann auch interpretiert. Es gibt dann halt diese Schlaumeier, die das machen wie die Linguisten. Ja, die denken dann Dactylitis, das heißt Finger, die muss irgendwie lange Beeren gehabt haben und so. Ja. Und bei der Euganea, das heißt Nobel, ja. Im Lateinischen, das heißt, es war die noble Rebe, ja, und hat eigentlich mit dem Volk nichts zu tun gehabt. Aber warum hieß das Volk Euganea? Ja? Bei der Aminea gab es ja 4 verschiedene, Aminea Syriaca zum Beispiel. Ja, da fragt man sich dann ja, warum heißt die Syriaca, wenn die Aminea, also der Stamm der Aminea in Kampanien gelebt hat. Und dann gucke ich in Anatolien bei den Hethitern oder in der frühen Antike, und dann gibt es tatsächlich eine Stadt, die heißt Aminea in Westanatolien. Und wo lag diese Stadt? In Mäonien. Ja. Und wir haben Stadt Aminea und wir haben die Mäonier, ja, Mannai, Mini,
ach, Mäonier.
Ja.
Kommt wieder an der Wahnsinn.
Und wir haben die Alemann zum Beispiel, ja, wo das auch drin steckt.
Aber da ist, gehen wir nicht so viel rein.
Gehst
du schon um eine Punkt, Ecke rum, wo ich nicht mehr so richtig folgen kann.
Aber es erklärt bis zu einem bestimmten Grad. Wir haben die Manasse zum Beispiel in Israel, wo das auch mit
Mainz,
der Mäonia drin steht.
Ja,
Mainz. Mainz ist dann noch mal eine spätere Geschichte, aber Manasse ist ganz interessant, weil das war ja ein Stamm der 12 Stämme Israels. Und wir haben Mohenjo-Daro am Indus, da sind wir dann noch ein Stückchen weiter. Aber das ist die Urform von diesem Manern. Und oder wir haben die Minoer, ja, auf Kreta, die kennt jeder, ja, also die hängen da auch mit zusammen. Und aber es erklärt zumindest, warum diese Aminea aus Italien, Aminea Syriaca, warum die irgendwas mit Syrien zu tun hat. Ja, und Syrien war damals ja viel größer noch. Also es war jetzt nicht unbedingt der Teil wie heute, sondern eigentlich der ganze nördliche Teil der Levante. Ja.
Und im Prinzip bist du jetzt, denkst du jetzt rückwärts. Also du gehst erst rückwärts und bist dann in Syrien und sonst was. Aber wenn man das jetzt wieder in den Timeline von alt auf heute denkt, kommen die genau von Syrien dann dahin. Also du gehst jetzt erst rückwärts, um dann den Verlauf wieder nach vorne darstellen zu können.
Also man haben diesen Stamm der Aminea in Italien und der läuft so unter italischen Völkern. Ja. Ob die was mit den Italikern zu tun hatten, ist noch eine andere Sache, aber läuft halt so als italische Stämme. Und gut, die lebten aber da nicht immer, ja, sondern die tauchen wirklich erst in der Antike auf, also in der Eisenzeit. Und vorher haben sie halt quasi in Mäonien gelebt oder dann eben in Mannai oder wo auch immer in Israel. Und dieses Mäonien ist ja quasi das war frühe Antike. Dann kommen 400 Jahre dunkle Jahrhunderte, wo man nicht so viel weiß, ja, wo auch nichts geschrieben worden ist. Und davor war das Hethitische Großreich, das 1200 vor Christus zusammengebrochen ist. Also diese Mäonier, dann gab es noch die Minoer, ja, die auch an der südanatolischen Küste gelebt haben, ja, also nicht bloß auf Kreta. Also da schließen sich dann irgendwo die Kreise in der späten Bronzezeit. Und dann kenne ich ja doch relativ viele Sorten und dann denke ich zum Beispiel nach, ich habe den Chatus gefunden, einmal in Franken und einmal am Neckar und auch in Rheinhessen interessanterweise, in so alten Portugiesanlagen, wo er ziemlich sicher aus der Steiermark importiert worden ist, wo man bis heute nicht weiß, dass die Sorte jemals in der Steiermark im Anbau war.
Und die Österreicher wissen das nicht.
Und dann denke ich drüber nach, naja, die Hauptstadt der Hethiter, die hieß Chatusa, ja gut. Dann habe ich eine andere Sorte gefunden, die hieß Kanigel aus der Steiermark. Und es gab ein Reich in Nordsyrien, das hieß Kanigalbat. Kanigal, Kanigel, also relativ klare Herkunft, sage ich jetzt mal. Ja. Und so kann man das Spiel irgendwo weitertreiben und man kommt immer irgendwo, hat man so einen historisch-ethnischen Bezug, ja. Wobei man davon ausgehen muss, dass die Ortsnamen, die es da gab, früher primär sich auf diese Stämme bezogen haben, die da auch ihre Territorien hatten. Ja. Also das ist so eine von den Prämissen, die ich mache. Ja. Und man hat nicht einfach irgendwie Ortsnamen erfunden nach irgendwelchen Bäumen oder sonst irgendwas, sondern das war einfach das Stammesterritorium des Stamms und so hieß das Gebiet.
Ja. Ja.
Also Kappadokien zum Beispiel, das waren einmal die Hapa aus Harappa und die Dacia, also letztendlich das Urvolk der Deutschen, ja, wenn man so will. Dacia, Dänemark, Dacia, Rumänien, also da kann man ganze Kreise ziehen, wenn man will. Oder was gab es noch? In Mäonien, das waren die Mäonier, deswegen hieß das so. Ja. Oder Lydien hieß nach den Lydiern. Ja. Und also jedes, auch im Hethitischen Reich, es gab ein Reich Shecha, das waren die Setschu aus dem Tarimbecken, die dann später zu den Saken oder Sascha geworden sind. Eigentlich Shacha, ja, oder Shuchu, Shushu, Susa, Shish.
Jetzt gehst du über die Sprache im Prinzip,
ja, wo du also über diese Völker, über diese Völker kombinierst. Ja, wir haben das Reich Pala, was später sich wieder in den Polen niedergeschlagen hat. Ja, wir haben die Luka, wir haben die Polacken. Ja, also da kann man, wie so im Bausatz, kann man da quasi die Völker zusammenbauen.
Ne? Der ist ein Bausatz, der könnte jetzt, das kommt, jetzt sagst du Bausatz, jetzt könntest du sagen, okay, der Andreas, jetzt fängt er an zu fantasieren.
Naja, gut.
Sag ich jetzt mal. Ja, ich bin das etwas unhöflich, ja, du kannst ja immer irgendwas zusammenreiben, stimmt, dann passt sowas am Schluss.
Das stimmt. Aber es ist trotzdem verblüffend, weil diese Luka zum Beispiel oder Lykia, die an der südanatolischen Küste gelebt haben, mit den Luwiern zusammen, die findet man dann wieder am Bodensee zum Beispiel.
Wie findet man die da?
Ja, da gab es einen Stamm der Leuki.
Okay.
Ja, kann man jetzt sagen, das war halt was vollkommen anderes, ja, als diese Lyka aus Anatolien, aber die Leuki, die gab es, ja, gab auch die Wolke, ja, und gerade die Leuki sind interessant, weil die gab es auch an der Mosel, ja, das ist im Grunde das Weinbauvolk an der Mosel, neben den Trierern, ja, die Trevorer gab es in Thrakien ursprünglich. Also das sind alles so Zusammenhänge, ja, die kann man sehen oder man kann sie nicht sehen, aber wir haben die Nitiobroges in Gallien, in nördlichem Frankreich. Wir haben die Allobroger, wo auch diese Broga drin, Progi. Und wir haben die Phryger in Anatolien. Ja, also da irgendwie führen sehr viele Spuren nach Anatolien, ja, oder östliches Anatolien, Syrien, Nordmesopotamien, von mir aus auch Georgien, Armenien und Nordiran. Aber das ist so die Region, wo es also sehr oft einfach zurückführt. Ja,
beziehungsweise ja. Von da kommen die Völker. Die haben dann
ja, das ist jetzt die Frage. Also die Idee war halt, wenn die Völker gewandert sind zu uns, dann haben sie möglicherweise Rebsorten mitgebracht, die nach diesen Völkern benannt waren. Ja? So wie aus Canigalbat den Canigl oder aus Chatusa
die Sorte Chatus.
Die Chatus. Und gerade bei Chatusa ist es ziemlich interessant, weil diese Hethiter waren ja ein ganz spezielles Weinvolk. Ja? Also es war überhaupt das Weinvolk überhaupt in der späten Bronzezeit. So etwa das Wissen, also ich sage jetzt mal, machen wir mal einen Schnitt am Kaspischen Meer. Was so östlich des Kaspischen Meers war, wissen wir nicht so genau, aber da war auch Weinvölker, aber die sind nicht so gut dokumentiert. Ja. Aber die Keilschrift und all das, was halt schriftlich dokumentiert ist, bezieht sich auf den Vorderen Orient und da war die Hethiter eins der wesentlichen Weinvölker überhaupt.
War auch kulturell entsprechend weiterentwickelt, ne?
Ja, wobei die Hethiter ist auch so ein Kunstbegriff eigentlich waren das die Hatti oder eben diese Chatusa. Ja. Und dann liest man irgendwo noch, ja, dass die eigentlich war die Selbstbezeichnung der Hethiter war Neshi und wir haben Nistrien und Neustrien bei uns, ja, wo man sich schon Bezüge dann, wir haben die Nackvölker, die letztendlich auch mit diesen Neshi zusammenhängen. Und wie auch immer, also dieser Wettergott der Hethiter, der Tahunz, oder Tsar hieß er eigentlich, Tsar Chunz hieß er eigentlich, der wird abgebildet auf so Steinreliefs mit einer Traube am Gürtel oder zwei Trauben am Gürtel. Und die Hethiter waren auch das einzige Volk zum Beispiel mit drei Buchstaben für die Rebe. Also die hatten Symbole für die Rebe. Und also Schriftsymbole. Mhm. Aber das Interessante in den Hethitern ist, dass die 1200 vor Christus verschwunden sind. Im Zusammenhang mit einer großen Dürre und mit diesem Krieg der Griechen gegen Troja und der Eroberung Anatoliens durch Barbarenvölker, sage ich jetzt mal, wo ich die Griechen mit dazu zähle und die Thraker. Und die Phryger sehr wahrscheinlich auch. Und in dem Zusammenhang wurden diese hethitischen Städte verlassen und diese Kultur wird komplett vergessen. Ja. Und das ist interessant, weil wenn eine Kultur vergessen wird, werden auch natürlich die Namen der Städte vergessen. Ja. Die sind mittlerweile rekonstruiert durch die vielen Tontafeln, die man gefunden hat. Also man weiß relativ gut, gibt geografische Karten, wo diese hethitischen Städte eingezeichnet sind, wie jetzt Chattusa oder andere Städte. Norica zum Beispiel, ja, interessant, Norica in Österreich, Norica im Nordanatolien als Stadt der Hethiter. Und ja, und dann sind die verschwunden. Irgendwo müssen sie hingegangen sein. Wo sind sie hingegangen? Einmal übers Meer mit den Schiffen, also die Zugang zu den Häfen hatten, sind übers Meer, ins Mittelmeer, vor allem nach Italien. Die Hatti und die Italica, ja, okay. Die Lyker.
Italien, okay.
Da haben wir die Lyker wieder, ja, und die Hatti. Und Jatti gab es auch am Aralsee, da kann man sich dann drüber streiten, weil man nicht genau weiß, wann die da angekommen sind. War das eine Fluchtbewegung von Anatolien an den Aralsee oder kam die ursprünglich vom Aralsee und haben Anatolien besiedelt, was ich glaube. Aber unabhängig davon, es gab auch eine Fluchtbewegung nach Georgien, weil es gibt zum Beispiel Kakheti, ja, Kauka und Hatti, ja, Kaukasus, haben sie auch. Ja. Aber diese Kakhetien, das ist relativ klar abgeleitet von den Hethitern.
Gibt es nicht auch eine Sortengruppe, die du die Kaukas nennst?
Kauka gibt es auch, ja. Das wird ja übersetzt mit Krähe, weil es halt im Slawischen Krähe heißt, aber eigentlich hat es den gleichen Wortstamm wie Kaukasus. Ja. Also, und es gab auch dieses Volk der Kuku und der Schusch. Ja. Also insofern bezieht sich das auch, hat das einen ethnischen Bezug auf jeden Fall. Und man kann dieses Spiel wirklich mit sehr vielen Völkern spielen, das ist das Verblüffende. Ich bin weitergegangen.
Es ist, geht immer noch in ein Wortspiel,
ja, ja.
Ich will nur betonen,
ja, ja.
Wir sind immer noch im Wortspiel.
Ja, ja.
Ich glaube dir noch nicht.
Ja, glaubst du mir noch nicht. Aber man kann es weiterspielen. Es gibt ein Shish zum Beispiel in diesem Südostanatolien oder südöstliches Mittelmeer, muss man sagen, bei Adana gibt es diese Stadt Shish. Ja, es gibt Shusha. Und es gibt aber auch einen Shish im Kopetak, also im Nordiran, an der turkmenischen Grenze. Es gibt Sistan zum Beispiel, ja, also da pflanzt sich das immer fort. Es gibt die Haumawaga in Baktrien, also in Tadschikistan, diese Ecke. Haumawaga ist die Wurzel für Hamburg. Es gibt die Tigra Xauda Saka, auch in Baktrien, Sogdi in Baktrien, also diese Ecke da. Am Pamir-Gebirge, Tianjin.
Das sind jetzt Völker, ja. Wo du nennst, oder was? Dieses,
ja, ja.
Ich kann es gar nicht.
Das sind Völker.
Ich kann das ja nicht mal nachsprechen.
Das sind antike Völker.
Ich nehme das wahr, das geht gar nicht in meinen Kopf rein.
Was sind die Xauda? Das sind die Juden. Ja, die Tigra waren die Tokaria und die Saka waren die Sachsen.
Das ist wiederum jetzt also, ja. Völkerkundlich belegt, was du eben wieder machst. Oder
nein,
ist das auch eine Interpretation?
Das ist abgeleitet. Ich sehe nur die Parallelen. Ja? Also
Nochmal, wo ist dein Wissen und wo ist das Wissen, wo man in den Büchern finden könnte, wenn einer googelt
oder sonst was? In den Büchern finden kann man eigentlich nur die ethnografischen Landkarten. Ja? Und also das sind einfach geografische Karten, wo die Stämme eingezeichnet sind, rekonstruiert. Da muss man sich dann halt darauf verlassen, dass die frühen Historiker das ordentlich gemacht haben. Hat aber bestimmt eine gewisse Toleranzgrenze, dass es nicht vielleicht 100% dort war, sondern vielleicht 50 Kilometer nebendran.
Ja. Darum geht es gar nicht.
Also die Tokaria zum Beispiel, die sind für Turkmenistan belegt, aber auch für das Tarimbecken, auch für Afghanistan. Und das Interessante ist halt, oder diese Neshi, die gab es auch am Indus, als Nyezi, ja, gibt es heute noch, dieses Volk. Und Das Interessante ist halt, es gab einen Stamm der Udine, wo im nordöstlichen Kaukasus, Udine in Italien.
Stadt.
Ja, es gab die Ubi in Kaukasisch-Sarmatien, es gab die an der Elbe und am Rhein. Ja, also es sind halt diese Parallelen, die man überall sehen kann, wenn man sie denn sehen will. Ja, also ich habe ja Ethnographie studiert oder Ethnologie und ich habe da zu diesen Stammesnamen einen ganz anderen Bezug wie Historiker. Für die Historiker ist das alles irgendwie austauschbar, ja, hat auch keine identitäre Funktion. Also German, Deutsche, Alemann, Bayern, alles waren sie irgendwie German, ja, von mir aus. Ja. Aber so ist das nicht, sondern jedes Volk, das einen eigenen Namen hatte, war auch ein eigenes Volk. Die haben vielleicht eine gemeinsame Sprache gesprochen, das ist eine andere Geschichte. Oder den gleichen Gott gehabt, das ist Religion. Nochmal eine andere Sache. Weil sie kamen ja sehr oft aus Vielvölkerstaaten, wie die Hethiter zum Beispiel. Das war ein Großreich, das war multiethnisch. Ja. Mhm. Natürlich gab es da Landessprachen, Aramäisch zum Beispiel oder eben Hethitisch oder Luwisch. Ja. Aramäisch wurde bis nach Ostindien gesprochen, also das wissen die wenigsten, aber das war überhaupt die Verbindung zwischen dem vorderen Orient, Indien und Ostindien. Ja. Bis Burma hat man Aramäisch gesprochen. Und also wenn man sich ein bisschen mit dieser Geschichte beschäftigt, habe mich mal eine Zeit lang mit indischen Stämmen beschäftigt und da ist es wirklich absolut verblüffend, wie viel europäische Stämme auf einmal in Indien auftauchen und umgekehrt, ja. Dann mit baktrischen Stämmen, mit nordchinesischen Stämmen und je weiter man nach Osten kommt, desto mehr splittert sich das dann auf, interessanterweise. Also die Luwi heißen zum Beispiel in Vietnam Lu Va, also zwei.
Es wird so einsilbig, kann man schon fast sagen. Das sind also nicht mehr Wörter, sondern es sind genau. Nur einzelne Silben, die jetzt
Lua, da zusammensetzen. Was dann später Luwi wurde, ja, möglicherweise. Und so geht das halt weiter, oder? Die Chu hießen Chia Hua, ja, in China. Chu Da, da haben wir sie wieder. Und
Chu Da ist es da.
Ja, und dann habe ich gedacht,
ist Chu Da dann Jude?
Letztendlich schon, ja. Jehuda eigentlich.
Jehuda,
ja. Also es sind eigentlich, Volk, in China waren es drei Juden. Völker, die Chia oder die Chu, die Hua, die es bis heute gibt, und die Dao, die es auch bis heute gibt. Ja. Alle drei Völker gibt es bis heute, sind aber einzelne Völker, aber in der Summe bilden sie eben diese Jehuda. Ja. Natürlich ist immer so, dass wenn ein Volk gezwungen ist zu wandern, weil jetzt eine Dürre ausbricht, wie vor 8200 Jahren, ja, die 200 Jahre lang gedauert hat, dann wandern die meistens nicht alleine, weil das sind ja Fluchtpopulationen. Und Wandern ist auch gefährlich, ja, weil das Land war ja besiedelt durch andere Stämme. Das heißt, man hat sich zusammengeschlossen zu einer Konföderation oder zu was auch immer. Oder man war auch vorher schon eine Konföderation, weil man Nachbarn waren oder sowas.
Die Not hat ja vielleicht schon zusammengeschlossen.
Ja, und dann wurde dann eben zusammen gewandert, zusammen war man auch stärker, wenn man irgendwo neu angekommen ist, ja. Und je nach Volk war das sicherlich unterschiedlich, aber man kann zum Beispiel nachweisen, dass die Hakka in Südchina, die bis heute so russische Burgen bauen, quasi als Siedlung, dass die markergenetisch, aber auch historisch ursprünglich aus Russland kamen.
Also jetzt eben hast du einmal ein Wort benutzt, auf das ich eigentlich auch schon warte. Marker,
ja.
Das kommt
genau.
Noch. Das
und,
kommt noch.
Und ich habe also allein aus der ethnologischen Brille, sage ich mal, diese unglaublich vielen Bezüge, immer die gleichen Stammesnamen, mal in Kombination, mal einzeln, aber immer die gleichen Namen, ja, die sich in jeder Region eigentlich fast immer wiederholen. Ja. Gerade in Indien ist es abartig, da gab es schon zu vedischen Zeiten 365 Stämme und wenn man die durchgeht, kommt einem alles bekannt vor irgendwie. Also wenn man sich mal mit dieser Stammesgeschichte, Linguistik oder was das ist, Ethnographie beschäftigt hat, also wenn man weiß, welche Stämme in Gallien gelebt haben oder in England oder in Spanien, Italien und dann guckt man nach Indien, man findet sie fast alle wieder. Ja? Die Wenden Vindhya in Indien zum Beispiel. Ja?
Wir haben ja die Welt mit ihrer Göttin Siva, die die Traube trägt.
Siva sowieso, ja.
Und da haben wir es auch schon.
Siva haben wir sowieso überall, einmal am Indus, aber eben auch im Jemen und in Ägypten und an der Save und im Savoy.
Aha, ja. Das ist alles Siva.
Alles Siva. Und also man müsste jetzt im Einzelnen dann halt auf die Stämme dann eingehen, aber das will ich jetzt hier gar nicht machen, das können wir ein anderes Mal machen. Aber das Interessante, was ich mich dann halt auch wirklich gefragt habe, ist wirklich, hat das tatsächlich diesen Zusammenhang, den ich da sehe?
Genau, ja? Oder bist du in der Fantasie?
Und dann dachte ich, na gut, es gibt ja diese Wissenschaftsdisziplin der humangenetischen Marker, die versuchen quasi über die Markergenetik des Menschen Migrationsrouten zu rekonstruieren. Ja, das ist im Wesentlichen das, was gemacht wird. Ob das immer so erfolgreich ist, ist die andere Frage, aber man kann es damit machen. Ja, und dann muss man halt erstmal sich mit dieser Markergenetik beschäftigen und im Wesentlichen gibt es da zwei Sparten, sage ich mal. Also wir haben Mann und Frau, wir haben männliche und weibliche Marker. Der männliche Marker sitzt auf dem Y-Chromosom und wird quasi immer vererbt von Vater zu Sohn und von Sohn zu dessen Sohn und so weiter. Und dann haben wir die weiblichen Marker, die sitzen auf den Mitochondrien, die werden mit den Eizellen vererbt, stammen also immer von der Mutter. Ja. Jetzt kann natürlich so ein Sohn auch weibliche Marker haben, weil er die Mitochondrien von seiner Mutter bekommen hat, aber vererbt erben kann er sie nicht, weil er ja nur quasi nicht das Mitochondrienchromosom weitergibt, sondern bloß das, was halt in den Spermien produziert wird. Das heißt, die Mutter gibt immer die weiblichen Marker weiter. Und wenn man das jetzt bedeutungsmäßig sich anschaut, das gibt ziemlich verschiedene Karten, männlich und weiblich, was man jetzt nicht so auf den ersten Moment erwarten würde.
Was heißt Karten in dem Sinn? Also die
also Markerverbreitungskarten.
Einmal gibt es da Markerverbreitungskarten, die sich auf der weiblichen Seite orientieren,
genau,
und andere
auf einmal männlichen. Auf der männlichen. Ja. Und wenn man jetzt die männlichen guckt, die haben dann halt folgenden bestimmten Schema, je nach Marker, den man sich anschaut. Und bei den weiblichen ist es im Prinzip auch so, dass sie immer so eigene Schemas haben, also eigene Verbreitungskarten, aber die decken sich wenig. Und eigentlich ist es ja schon immer so gewesen, dass also Familien wandern in der Regel.
Genau.
Mit Ausnahmen halt vielleicht jetzt mongolische Krieger, die vielleicht nicht, ja, oder hunnische Krieger, die dann irgendwo in Europa irgendwelche europäischen Frauen geschwängert haben. Die haben vielleicht nur ihre männlichen Gene weitergegeben, auch bei den Wikingern in Amerika, die haben nur die männlichen Gene weitergegeben, nicht die weiblichen, weil sie hatten keine Frauen dabei. Mhm. Aber jetzt so bei Fluchtpopulationen, sage ich mal, wo ein ganzes Dorf wandert, ja. Da sind natürlich auch die Frauen und die Kinder dabei,
los,
genau, die Familienverbände vor allem, die Clans, ja, und da wandern die Frauen natürlich mit. Das heißt, es müsste eigentlich eine gewisse Übereinstimmung geben. Das Problem bei diesen Frauenmarken ist aber immer, dass man halt gerade in der Ethnologie, und das lernt jeder, der das studiert, Frauen wurden oft verheiratet, um irgendwelche Bünde mit anderen Stämmen zu festigen.
Ja.
Ja. Und, oder es gibt auch Ethnien, die heiraten grundsätzlich exogam, also die bleiben nicht innerhalb des Clans, sondern haben quasi die Stammesvorschrift, dass die Frau den Clan verlässt und irgendwo anders hingeht. Ja. Meistens kriegen sie dann noch einen Brautpreis und solche Sachen. Aber die Frau kann durchaus, durch Heirat zum Beispiel, den ethnografischen Verband wechseln. Und das ist das Entscheidende. Ja? Ja. Bei den männlichen Markern ist es oft so, das ist eine patriarchale Linie sehr oft, also zumindest bei den patriarchalen Kulturen, die weltweit ja dominieren. Matriarchale Kulturen gibt es eigentlich nur noch in China. Oder in Burma, da in dieser Ecke, Südostasien, aber sonst eigentlich fast nicht mehr. Aber diese patriarchalen Kulturen, die waren ja die letzten Tausende von Jahren als Kriegerkulturen auch dominant, vor allem in Europa und aber auch in ganz Asien, auch in Afrika und im Nordafrika. Und da kann man dann schon sagen, okay, wenn ich dieser Linie folge, dann war das der gleiche Stammesverband, wenn der nach dem Häuptling zum Beispiel oder nach dem führenden Clan quasi benannt war. Ja. Mhm. Und deswegen sage ich ja, Chiahu zum Beispiel, oder Chiahuda, die findet man auf der ganzen Welt, aber ihren Ursprung haben sie da, wo eben diese Chiahua und Dao noch getrennt waren, nämlich in Nordchina ursprünglich. Also sage ich jetzt. Ja. Und dann fängt aber die Grübelei an. Also ich habe mich aus dem Grund primär auf männliche Marker konzentriert, also weibliche Marker weniger. Die weiblichen Marker spielen vor allem tatsächlich in China bei den matriarchalen Kulturen eine große Rolle. Zum Beispiel dieser Marker M, der Ma, Mutter. Ja. Mutter heißt im Grunde Mutter.
Ja, aber jetzt will ich mal, jetzt nennst du den Marker M. Ja. Der Marker hat diesen Buchstaben ja irgendwann mal im Rahmen der Ethnologie erhalten.
Nein, nicht der Ethnologie, der Genetik.
Der Genetik, aber dann hat es doch jetzt nichts mit M, mit Mutter zu tun. Das ist doch jetzt eine Zusammenführung,
das ist jetzt halt,
was eigentlich,
ja,
das, ist eine Zusammenführung. Das kann vielleicht eine Gedanken- oder eine Stütze sein, aber also es gibt doch keinen inhaltlichen Zusammenhang.
Was ich gemacht habe, ist das, dass ich erstmal diese Markerkarten mir angeguckt habe. Ja, vor allem die männlichen. Die weiblichen auch, aber wie gesagt, bei den weiblichen gibt es große Sprünge, sag ich mal. Und bei den männlichen ist es so, dass man halt zum Beispiel einen Marker hat, wie jetzt den J2-Marker. Ja. Und wenn man da anguckt, der reicht, sage ich mal, von der Mandschurei über Nord-Tibet, Mongolei, Indusgebiet, Iran, Kaukasus, Anatolien, Griechenland, Italien bis nach Spanien und bis nach Südschweden.
Alles ein Marker?
Alles ein Marker. Natürlich sind die noch feiner differenziert, ja, aber das ist jetzt in dem Fall der Marker J2. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, ja, wenn das doch alles so europäisch und so italienisch und so französisch war, ja, warum gibt es dann Marker, die quasi von der Mandschurei bis nach Spanien reichen?
Ja, was für ein Marker ist das?
Das ist der J2-Marker.
Der J2-Marker.
Und das kann man mit anderen Markern auch machen. Ja, das ist dann je nach Marker ein bisschen verschieden. Beim R1A-Marker zum Beispiel, der in Indien dominiert, bei diesen Brahmanen und Aryan, also Indo-Aryan, Nordindien vor allem, den finde ich verstärkt in Weißrussland und in Russland. Mhm. Das ist also eigentlich ein Russenmarker. Also im Westen ist es ein Russenmarker und in Indien ist es halt der Marker dieser Oberschicht. Und wie hängt das jetzt zusammen?
Also du stellst fest, dass ein Marker hier wie dargestellt über fast ganz Europa und bis fast nach China reicht, also ganz groß, ganz weit.
Ja.
Und dann willst du das Ganze sozusagen erklären, wie kann der von Tausende von Kilometer von West und Ost gesehen, wie kann das sein?
Ja,
das ist Beispiel. Die Frage im Prinzip.
Also einmal muss man das feststellen. Und es gibt keine Historiker, noch keine Archäologen, die irgendeine Theorie dazu hätten. Ja?
Dass wie ein Marker jetzt, so große Verbreitung
jetzt
hat.
Jetzt der Marker aus der Dzungarei, also J2 mit einem Schwerpunkt in der Dzungarei.
In wo?
In der Dzungarei, das ist Nordchina.
Nordchina.
Xinjiang, okay. Ja. Das ist so wie das Tarim-Becken, so ein Tieflandbecken, was dann an die Wüste Gobi da quasi hinreicht. Und warum gibt es den Marker auch in Indien? Warum gibt es den im Iran? Warum gibt es den in Anatolien, im Kaukasus, in Aserbaidschan, in Italien, Griechenland?
In Italien. Sogar bis Italien.
Sogar in Russland und auch in Andalusien. Und
Andalusien ist ja wirklich am anderen Ende von Europa, ja, dann so gesehen, ne?
Und auch in Vietnam, in einer kleineren Population und auf Ceylon und sogar in Burma.
Das war dann extrem wanderwilliges Volk.
Ja. Und dann, was hat man in Indien? Wir hatten in Indien die Induskultur. Das entspricht ungefähr der Verbreitung der Induskultur. Man weiß auch, dass die Induskultur sich zum Beispiel nach Südindien und in die Gangesebene zurückgezogen hat. Wir haben da eine Ausbreitung tatsächlich in die Gangesebene bis nach Burma, Bangladesch, Burma.
Jetzt sage ich mal überspitzt, ihr hättet ja auch von Anatolien, Italien nach China wandern können.
Ja gut, ich kann nur sehen, wie sie gewandert sind. Warum sie so gewandert sind, muss man dann erschließen. Ne? Das kann ich
ja, oder
nicht
die
sagen.
Richtung aber, auch. Aber also du Richtung, siehst jetzt nur die Fläche, du siehst jetzt nur eine Flächenverbreitung.
Ja, es gibt auch Genetiker, die sagen, die sind von Spanien nach China gewandert.
Ja. Ne?
Oder Historiker, die das behaupten. Die sehen dann das Zentrum vielleicht irgendwo in Zentralasien oder im Iran. Aber eigentlich kann man das, also diese Marker O2 ist ja einer der Urmarker, sag ich mal. Nicht ganz der erste, aber einer von den früheren Markern. Und die haben sich dann durch Mutationen immer noch weiter untergliedert in kleinere Gruppen und noch kleinere Gruppen. Nennt sich dann J2A, 1B, 2A, irgendwas. Ja, also das ist einfach so eine Nummerierung quasi. Immer, und das Prinzip folgt eigentlich, also man hat, sage ich jetzt mal, einen Grundstock an Mutationen, die diesen Marker J2 ausmachen, ja, die typisch für den sind. Und das nennt sich dann J2 Stern.
Aha.
Das ist quasi der Anfang von diesem Marker. Ja. Und dann gibt es verschiedene Untergruppen, die eben sich getrennt haben. Und durch diese Trennung sind dann in der einen Gruppe Mutationen entstanden, die in der anderen nicht entstanden sind. Aber in der anderen sind auch Mutationen entstanden, die in der ersten nicht entstanden sind und so weiter. Und so kann man das so ein bisschen aufgliedern,
ne?
Ja. Und so kann man auch eben Wanderungen quasi nachvollziehen. Und bei dem Marker ist es tatsächlich so, dass man also die Wanderung von Ost nach West sehr, okay, sehr gut nachvollziehen kann. Auch bei den anderen übrigens. Ja. Aber egal, was man macht, also der Russenmarker, dieser R1A-Marker zum Beispiel, der ist auch sehr impressiv, weil er halt quasi Verbindung zwischen Russland, Baktrien und Indien schließt. Ja. Das ist ein großer Markergebiet bis nach Weißrussland, Riga, ja, was auch nicht so fern von Russland liegt, ja, also, oder Raga in Norwegen, ja, und okay, wie auch immer. Wir haben beim R1B-Marker, das ist so ein Marker, der dominiert in Europa, vor allem in Irland und in Iberien. Und das wird so als Keltenmarker, ja, gälischer Keltenmarker, sag ich mal, bezeichnet in Europa, aber man findet den Marker interessanterweise auch in Kanada, im Irokesengebiet. Man findet, okay, den gleichen Marker im Iran, in Kirgisien. Wir finden ihn in Kairo. Wir finden ihn im Tschadgebiet, in Niger und Nigeria.
Jetzt muss ich ganz sagen, da ist die Lufthansa dran schuld oder so.
Nee, das sind alles, also man kann ungefähr ausrechnen, also man geht davon aus, dass so Mutationen alle 1000 bis 2000 Jahre auftreten, so im Prinzip. Also relativ langsam. Ja, also die Zeitauflösung ist nicht besonders gut. Also wenn zwischen 1200 und 800 ist nicht viel passiert, markergenetisch. Ja.
Okay.
Aber zwischen, sage ich mal, 45.000 bis heute, ja, kann man schon sehr gut ablesen, welche Marker eine Rolle gespielt haben und welche nicht.
Jetzt mal, ja.
Und es gibt auch noch ein anderes Gebiet, was bei dieser Markergenetik, das nennt sich Ancient DNA, also alte DNA einfach. Ja, das sind DNA-Analysen aus irgendwelchen Gräbern, die man hatte, aus verschiedenen Jahrtausenden, wo man eben diese Marker auch mittlerweile durch moderne Methoden eben auch nachweisen kann. Mal besser, mal schlechter. Also je älter die Skelette sind, desto schlechter ist es. Ja. Aber man kann zum Beispiel ganz gut sehen, dass es mehrere Einwanderungswellen gegeben hat. Ja, die erste war so vor 45.000 Jahren ungefähr.
Einwanderungswelle wohin?
Von Ost nach West.
Grundsatz, okay. Wenn das heißt von Ost nach West, heißt von wo bis wohin? Also du meinst jetzt im Prinzip, ich denke jetzt mal an Pazifik,
ja, also
an den
Pazifik. Zum Beispiel diesen
K2. Das sind wir dann noch so aus der Eiszeit, wo die
in
den
also tiefen Refugien überlebt haben. Der älteste Marker in Europa ist einmal C1 und K2b. Und K2b ist der Urmarker von N und O. Ja? Und K2b ist eigentlich der chinesische Festlandsmarker, wenn man so will. N und O sind entstanden am Perlfluss in Yunnan, dieser Ecke, da haben sie die Eiszeit verbracht. Der Marker war vor 40.000, 45.000 Jahren, da hat man zufällig eine Warmzeit, Meeresspiegelanstieg und so weiter.
Mussten sie landeinwärts, weil der Meeresspiegel hoch ist.
Musste genau. Wieder weg aus diesen Refugien und ist dann halt irgendwo nach Westen gewandert. Ein Teil ist dann in Sibirien angekommen, am Baikalsee, aber man findet den Marker in Spuren allerdings bloß, auch am Schwarzen Meer zum Beispiel. Mhm. Also da haben wir schon mal die erste Einwanderungswelle und dann gibt es die zweite mit dem C1-Marker, der eigentlich ganz typisch für Japan ist. Japan ist auch so ein Eiszeitrefugium, also vor allem das Gelbe Meer, grenzt ja dann letztendlich an Japan, Korea, Japan und Nordchina. Und der C1-Marker, den hat man auch am Schwarzen Meer gefunden. Ja, das sind immer nur Spuren, das sind einzelne Skelette, also kann ich sagen, wie viele Leute es jetzt tatsächlich waren, wahrscheinlich nur kleine Gruppen, aber die sind auch heute ausgestorben, also diese Marke gibt es heute in der modernen Population nicht mehr.
Okay.
Aber man kann eben sehen, in dieser Zeit müssen die da von Ost nach West gewandert sein. Mhm. Und das Interessante ist halt, dass dieser K2B-Marker, der Urmarker ist von N und O und der O-Marker steht eigentlich heute, sage ich mal, für den typischen Asiaten mit den Schlitzaugen. Ja, also sage ich jetzt mal chinesischer Prototyp, ja, bis runter nach Südostasien. Und der N-Marker steht heute vor allem für die Völker am Polarkreis von Finnland bis rüber nach Sibirien. Mhm. Ja, das ist der N-Marker. Und die Finnen zum Beispiel, ja, die haben diesen N-Marker. Aber man weiß durch diese Markerstudien, vor allem wenn man eben diese Mutationen zurückverfolgt, ja, und guckt, wo kommen die älteren Marker vor und wo sitzen noch die älteren und so weiter, kommt man zum Schluss dass der N-Stern oder NO-Stern, also die Urgruppe von N und O, sehr wahrscheinlich am Perlfluss oder höchstwahrscheinlich in Yunnan über die Eiszeit verbracht hat. Mhm. Ja. Die sind auch erst relativ spät da ausgewandert. Man kann diese Wanderung auch nachvollziehen, gerade beim N war es so, dass die also aus Yunnan quasi nach Tibet hoch sind, was relativ einfach ist. Yangtze-Kiang entspricht ja im Tibet. Sichuan fließt ja quasi da durch. Also der fließt durch Sichuan und dann in die chinesische Tiefebene und entspringt aber in Tibet. Also sie sind erstmal diesen Fluss hochgelaufen, sind dann sehr wahrscheinlich den gelben Fluss, der auch dort entspringt, nach Nordchina gewandert, sind dann erstmal in die Mandschurei, haben sich dann dort am Amur ausgebreitet und vom Amur aus irgendwelchen Gründen dann entlang des Polarmeers bis nach Finnland.
Okay. Haben sie mehr nordwärts orientiert?
Ja, es gibt da eine kleine Gruppe, die quasi nördlich, also dann durch das Tarim-Becken quasi nach Zentralasien bis in den Iran und bis in den Kaukasus ungefähr gekommen sind. Die sind aber heute relativ in der Minderheit. Die findet man zwar noch. Ja, das war wahrscheinlich das Volk, was die Buntkeramik gebracht hat damals, vor 8.000 Jahren oder 7.000 Jahren, je nachdem. Und aber der Großteil dieses Markers befindet sich heute echt am Polarkreis. Also das sind Rentierjäger in der Regel, ja, oder eben auch Fischer oder sonst irgendwas, die halt Eskimos zählen auch dazu. Und also Inuit in dem Fall. Ja. Mhm. Also vor allem. Und dann habe ich
ja
halt.
Eine gewisse Ähnlichkeit, ja, finde ich auch.
Wenn man jetzt. Das sind vor allem. Also wenn man sich die Völker anguckt, die diese Marke haben, die haben diese kreisrunden, flachen Gesichter. Ja, ohne dass ich jetzt irgendwie in die Rassenkunde kommen will, aber das ist halt so sehr starke Schlitzaugen, also dieser Epicanthus, ja, sehr ausgeprägt, weit ausgeprägter als bei den Japanern zum Beispiel. Mhm. Und aber sehr flache Gesichter, fast keine Nasen und kreisrund. Ja, also gibt es mehrere Ethnien, die sich da in Sibirien zum Beispiel am Polarkreis erstrecken, die haben alle einen sehr ähnlichen Physiognomie, sage ich jetzt mal. Mhm. Und interessanterweise, und solche Schlüsse kann man dann ziehen oder auch nicht, ja, wenn das Eiszeitrefugium zum Beispiel in Yunnan war oder an diesem Perlfluss, das ist ja Südchina, Und man hat auch, man weiß, dass an diesem Perlfluss auch der Rotwildhöhlenmensch gelebt hat, ein archaischer Mensch, der eben genau diesen Mongoloiden-Typus eben auch hatte. Mhm. Ja. Und dann kann man eins und eins zusammenzählen oder man zählt es halt nicht zusammen. Ja. Das ist dann die Frage. Ja. Aber irgendwo muss dieser mongoloide Typus ja hergekommen sein. Also ich glaube nicht an Mutationstheorien, die den Habitus oder die Physiognomie so unglaublich stark verändern. Ich bin eher ein Vertreter dieser Hybridisierungstheorie mit archaischen Menschen. Deswegen haben wir auch lange Nasen, weil der Neandertaler auch so Nasen hatte. Mhm. Ja, aber
ein bisschen Neandertaler haben wir alle noch einen.
Ja, aber manche haben halt mehr davon. Und Denisova hat sicherlich auch noch eine Rolle gespielt, ja, der sich ja erstreckt hat quasi vom Altai bis runter nach Papua-Neuguinea und Australien. Und der war schwarz, das weiß man. Er hatte krause Haare und es gibt bis heute in Japan zum Beispiel eine Bevölkerung, die sehr negroid aussieht, also diese schwarzen Kraushaare hat und auch sehr dunkel ist. Es gibt auch bei den Ainu zum Beispiel einen Typus, auf alten Postkarten sieht man das, wenn sie so alle da so aufgereiht sind in ihren klassischen Trachten. Aber wenn man dann guckt, wie die aussehen, der eine hat diesen negroiden Typ, der andere hat den asiatischen Typ und der dritte sieht aus wie ein Russe. Mit Bart und ja, langen Haaren halt. Und insofern hat sich das einfach in Japan gemischt. Und wenn man guckt, was haben wir in Japan? Wir haben genau den Russenmarker, wir haben den N-Marker und wir haben den O-Marker. Ja? Also da passt es dann auf irgendwie wieder. Ja? Und Das Problem ist halt, dass Marker, die werden einfach künstlich benannt. Ja? Also das fängt bei A an und hört auf bei R. QR, ja. Nee, T hört es auf. Mhm. Ja, so einfach durchgezählt. Das sind also die maßgeblichen Mutationsschritte. Und der A-Marker, den findet man vor allem in Afrika. Und unseren Ausgangsmarker ist in dem Fall der F-Marker.
Also uns, der wir hier sitzen.
Ja, also für Europäer und Eurasier, sage ich jetzt mal, Russen mitgezählt und Inder auch, also Nordinder vor allem. Dieser Marker F, den findet man am Euphrat, man findet ihn aber auch in Pakistan, man findet ihn in Südindien, man findet ihn in Indonesien, man findet ihn teilweise in Australien, man findet ihn in Vietnam. Und dann gibt es diesen F4-Marker, der eigentlich fast alle Europäer irgendwie beglückt hat am Schluss. Ja. Der heißt GHIJKLMNOPQRST. Das sind die verschiedenen Großmarker. Den nenne ich jetzt einfach F4, ja. Aber eigentlich heißt er wirklich G.
Also die ganzen, ja.
Und dann gibt es eben F3, F2, F1 und noch F-Stern, also der Ur-F quasi, der entstanden ist irgendwo in Mesopotamien, Arabien ursprünglich. Und dieser F-Marker ist eine Abspaltung vom A3-Marker, der in Nordafrika verbreitet ist. Und dieser A3-Marker ist wieder aufgespaltet in A1, A2, A3 und A0. A0 war quasi die Ausgangsform. Und dieser A0-Marker, der hat die letzte Eiszeit überlebt im Atlas. Also da hat man ja sowieso die ältesten anatomischen Menschen gefunden im Atlas. Und interessanterweise in direkter Nachbarschaft zum Neandertaler oder, sage ich jetzt mal, einen ähnlichen Typus. Homo mauretanicus, der vor 800.000 Jahren auch schon in Iberien nachgewiesen worden ist und wahrscheinlich der Vorfahre vom Homo heidelbergensis ist. Aber diese vor 300.000 Jahren waren die in direkter Nachbarschaft, also so ein Neandertaloidi, sage ich jetzt mal, ja, mit einem frühen anatomisch modernen Menschen. Also so heißen die. Das heißt im Wesentlichen, die hatten eine flache Stirn und hatten eine Nase und der Neandertaler hat ja diese fliehende Stirn und ein größeres Hirnvolumen, also und diesen bulligen Körperbau, ja, also großer Oberkörper, kurze Beine, wahrscheinlich stark behaart, also irgendwo muss das Merkmal hergekommen sein. Von den Bushmännern kam es nicht und von den Pygmäen kam es auch nicht. Gut, aber unabhängig davon, also man kann das wirklich bis zum Schluss quasi bis nach Afrika zurückverfolgen. Und ich habe mir dann den Spaß auch erlaubt, mal zu vergleichen zwischen diesen Völkern in Vietnam, China und den Selbstbezeichnungen von Pygmäen und Bushmännern. Das ist wirklich erstaunlich, weil man kann das, wenn man das tut, ja, man findet die Yü zum Beispiel im Kongo-Becken.
Die was?
Die Yü oder Yu,
ja, okay.
Das ist ein ausgestorbenes Pygmäenvolk oder Buschmannvolk, man weiß nicht genau, aber die gab es jedenfalls. Dann gibt es natürlich die Khoi Khoi, die letztendlich mit den Kuku in Assam oder Burma zum Beispiel.
Das sind alles jetzt Buschvölker.
Buschvölker, ja. Es gibt die Khoisan und die Selbstbezeichnung von Korea war Goseon. Ja. Mhm. Es gibt in Vietnam ein Volk, das heißt Kung.
Ja. Klicklaut jetzt.
Ja, mit Klicklaut und es gibt das gleiche Volk in Namibia. Also ist schon verblüffend irgendwie. Also wenn man das Spiel mal treibt, das ist es wirklich erstaunlich. Es gab dann noch so eine Abzweigung mit dem Marker B.
Du denkst jetzt wieder rückwärts. Also du denkst jetzt eigentlich in der Wanderung Afrika weiter Richtung gegen Osten. Irgendwann waren dann die Meere tiefer und so sind die Leute bis nach Australien gekommen, genau, zu den Buschvölkern. Also du denkst jetzt wieder rückwärts.
Ja, also wenn man den Zusammenhang herstellen will, dann kann man den auch markergenetisch zurückverfolgen. Und angefangen hat es in interessanterweise mit dem A0-Marker, der sehr wahrscheinlich irgendwo in Westafrika, also im südlichen Westafrika, im Golf von Guyana entstanden ist. Oder zumindest, man muss da immer das aus klimahistorischer Sicht sehen. Ja. Wir hatten 8 große Eiszeiten, dazwischen Warmzeiten. Und davor hatten wir auch schon ein paar Eiszeiten, die waren aber kürzer und noch nicht so kalt. Ja. Und die Warmzeiten waren nicht so warm. Also die letzten 8 großen Eiszeiten hatten auch sehr warme Warmzeiten, die jetzt so in den letzten 4 Warmzeiten immer wärmer werden, aber auch immer kälter werden, was die Eiszeiten angeht.
Also die Amplituden steigen.
Man muss sich das dann halt auch immer ganz plastisch vorstellen. Wir haben dann in der Kaltzeit natürlich die Sahara als Wüste und wir haben sie in der Warmzeit, jetzt die Ebenwarmzeit, wo nachgewiesen worden ist, dass da riesige Binnenseen gab, Fische, Fischerkulturen, Nilpferde, Krokodile, Barsche, alles Mögliche gab es da. Ja? Also hat man gefunden, Skelette vor 8000 Jahren noch. Ja? Ist noch nicht so lange her. Und das war natürlich im Ehm, wo sowieso 2 Isotopeneinheiten wärmer war, das heißt etwa 5 bis 6 Grad wärmer als heute. In der Ehmwarmzeit war das noch mal ausgeprägter. Ja? Mhm. Der Tschadsee war, was weiß ich, 50 Mal so groß wie heute und ganz Südalgerien war ein einziger Binnensee, ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Aber man kann es eben rekonstruieren anhand der Morphologie. Und man findet auch teilweise dann noch so Überbleibsel von so alten Seen oder auch isolierte Krokodile irgendwo in Libyen, wo drumherum Wüste ist. Die hängen da in so einem Wasserloch drin, wo man weiß, seit 5000 Jahren sind die irgendwie abgeschnitten von der Umwelt, aber sie haben es irgendwie überlebt. Und oder Niger, wo heute, also der Vollwüste, wo heute bloß Sand ist, da hat es mal Fischerkulturen gegeben. Ja. Und diese Fischerkultur, die es vor 8.000 bis 10.000 Jahren noch ihre Blütezeit hatte, die hat tatsächlich noch archaische Züge. Also die Schädel, die man da gefunden hat, die haben diesen Neandertaler-Typus, aber schon irgendwie vermischt mit anatomisch modern. Und man findet den gleichen Schädel auch zum Beispiel in Kamerun, in so einer Höhle hat man den gefunden, vor, ich glaube, 10.000 oder 11.000 Jahren. Also diese archaischen Menschtypen, die sind noch nicht so lange ausgestorben. Neandertaler ist vor 40.000 Jahren ungefähr ausgestorben in Europa und Asien. Aber in Afrika haben die teilweise noch länger gelebt. Auch dieser Rotwild-Höhlenmensch in Südchina, der ist erst vor 12.000 Jahren ausgestorben.
Okay.
Ja, und es gibt in Indonesien Erzählungen von diesem Zwergmenschen, sage ich jetzt mal, ja, der noch kleiner war als die Negritos, bloß einen Meter groß oder so, wahrscheinlich sehr affenähnlich, also zumindest wird das so dargestellt, der Java-Mensch. Der soll noch quasi vor ein paar hundert Jahren sogar noch gelebt haben. Ja. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es gibt eben diese Legenden und relativ plastische Legenden, die das beschreiben quasi. Auch beim Neandertaler im Kaukasus übrigens gibt es auch noch so Legenden. Aber
im Prinzip hast du jetzt im Prinzip
aber man kann eben,
Nachweis
ja, also,
bis nach Australien.
Genau, und dann hast also da man kann, Symptom, also man muss das halt immer mit der Klimageschichte in Verbindung bringen, das muss man tatsächlich, weil auch beim Neandertaler, wenn man genau hinguckt, der Neandertaler ist jetzt 200.000 Jahre alt, ja, so ungefähr, man findet den zwar bis hoch nach Schweden und England, aber wenn man genau guckt, von den Datierungen her, fiel das immer in die Warmzeit. Ja? Das heißt, während der Eiszeit hat er da nicht gelebt, sehr wahrscheinlich, sondern während der Eiszeit hat er einfach im Mittelmeer gelebt, ja, wo man auch Mammuts gefunden hat, ja, auf Sardinien zum Beispiel. Oder hat an der Küste gelebt. Ja. Der Ärmelkanal war ja trocken und diese ganze Atlantikküste ist ja voll mit Muscheln und sonstigem Weichgetier. Also da kann man wunderbar auch eine Eiszeit überleben, ja, wenn man direkt am Meer lebt. Oder in den Flussdeltas eben mit Fischfang und was weiß ich, was da alles noch war. Ja. Ab und zu hat er vielleicht auch einen Mammut erlegt. Ja. Aber Mammutjagd war relativ kompliziert, weil das sind ja riesige Tiere und so schnell bringt man die mit dem Speer nicht um. Ja. Also das war immer ein bisschen gefährlich. Und es gab Eicheln zum Beispiel im Süden. Der ganze Balkan ist ja ein Refugium von wärmeliebenden Baumarten, ja, da war Neandertaler, ja. In Pannonien hat man Neandertaler nachgewiesen. Also, aber da, wo er eben im Norden war, da muss man sich die Datierung mal genau angucken und dann kommt man fast immer zum Schluss, dass das während der Warmzeit, und ich meine, die Warmzeiten haben auch 10, 12, 15.000 Jahre gedauert, ja, so wie die jetzige auch. Also aus der Perspektive eines Neandertaler-Lebens war das eine lange Zeit. Ja,
ja klar.
Die wurden ja wahrscheinlich auch nicht so alt wie wir heute. Ja. Die werden vielleicht so 50 Jahre alt geworden sein, vielleicht. Keine Ahnung.
Werden wir weg, wir beide.
Und aber das Interessante, also einmal muss man sagen, diese frühen anatomischen Menschen, die findet man immer dort, wo sie in Koexistenz mit archaischen Menschen gelebt haben. Ja, sowohl am Nil, in Äthiopien, am Viktoriasee, im Atlas, auch am Jordan zum Beispiel, ja, anatomisch moderne Menschen, direkt in direkter Nachbarschaft mit Neandertaler, also einem richtigen Neandertaler in dem Fall, der orientalische Neandertaler. Neandertaler hat auch in Libyen gelebt, immer wieder phasenweise, wenn das Klima feuchter war, hat er in der Cyrenaika in Libyen, also nördliches Libyen ist das, gelebt. Wenn es dann wieder zu trocken geworden ist, sind die Populationen ausgestorben. Aber die Höhlen wurden dann immer wieder neu besiedelt, also da, wo man diese Funde gemacht hat. Er hat im Atlas gelebt, ja, das ist nachgewiesen. Und im Atlas hat eben auch der Mauritanicus gelebt und der iberische Urmensch. Und dann gab es noch den Kapwil-Menschen, der ist bis nach Rhodesien vorgedrungen. Das war wahrscheinlich auch so eine Art Erectus Neandertaler-Typ. Also da gab es schon mal eine Vermischung, sage ich mal. Aber das Entscheidende ist, letztendlich sind die letzten zwei Warmzeiten, wo man als nach dieser zweiten Warmzeit dann diese Weichseleiszeit gekommen ist, sich diese Gruppen getrennt haben, einmal in eine Atlas-Gruppe, einmal in eine Guinea-Gruppe und einmal in eine am Sud, also afrikanischer Graben. Ja. Natürlich haben die sich Richtung Äquator zurückgezogen, weil der Äquator hat ja sein Klima nicht großartig geändert. Ja. Das war immer noch ziemlich tropisch, ja. Vielleicht nicht ganz so feucht wie heute, aber es war relativ warm und Sonnenstrahlung war ja da. Also das waren die Rückzugsgebiete quasi in der Äquatorregion. Aber eine Gruppe ist eben im Atlas geblieben und das ist die entscheidende Gruppe, die quasi ganz Nordeuropa letztendlich und Asien geprägt hat, weil die ist dann in der Emwarmzeit hat die sich wieder über diese grüne Sahara ausgebreitet, hat sich in diese Gruppe B gespalten.
Genmarkertechnisch.
Der B-Marker am Nil, ja, der dann später in die Levante ausgelandert ist. Die Niloten, dann die andere Gruppe, das war die CDEF-Gruppe, die ist nach Mesopotamien, Arabien ausgewandert. Mhm. Wahrscheinlich sogar eine Gruppe in dieser Zeit schon nach Indien, weil man in Indien die gleichen Speerspitzen gefunden hat wie im Atlas oder im Maghreb, sage ich mal korrekterweise. Aber da gibt es keine Skelette dazu, da gibt es quasi nur die Speerspitzen oder Pfeilspitzen waren das in dem Fall sogar. Aber lassen wir die mal weg. Also wir haben die B-Gruppe, wir haben die F-Gruppe am Euphrat und Tigris, also in diesem mesopotamischen Becken. Wir haben die C-Gruppe sehr wahrscheinlich im Oman und wir haben die DE-Gruppe in Äthiopien und im Jemen. Ne? Das sind eigentlich die Hauptmarker, die orientalischen Hauptmarker während der Eemwarmzeit. Und die haben sich einfach da ausgebreitet. Das
ist Eemwarmzeit war?
War vor 123.000 bis 112.000 ungefähr. Ja. Also müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, aber war nicht besonders lang. Also kürzer als die jetzige. Die jetzige dauert ja schon 15.000 Jahre ungefähr. Wenn man jetzt mal die Trias ausklammert, die wahrscheinlich ein Sonderereignis war. Also nicht in dieser langfristigen Periodik drin. Und diese Eemwarmzeit, das war eben das entscheidende Element, die hat geendet mit einer 465-jährigen Trockenphase. Und das heißt natürlich, das ganze Gebiet ist letztendlich zur Wüste mutiert und zwar relativ schnell. Ja, trocken ist trocken, da braucht es keine 400 Jahre Trockenheit, da reichen nur schon 20 Jahre Trockenheit.
Weißt du, ja. Genau.
Und dann sind eben diese Stämme tatsächlich ausgewandert. Und wo wandert man dann hin?
Wo es nass ist.
In dem Fall halt, also man muss sich ja vorstellen, Eemwarmzeit war wärmer, das heißt der ganze Mangrovengürtel, der heute um Indien herum bis nach Indonesien und hochgeht bis nach Taiwan ungefähr, der war entwickelt bis in den Golf von Oman, wo es heute noch ganz vereinzelt Mangroven gibt, aber reliktisch. Und dann sind die, weil das ja auch Jäger und Sammler waren und immer mit den Küsten und den Fischen und den Flussmündungen als Subsistenzstrategie da verbunden waren, sag ich mal, sind die diesem Mangrovengürtel gefolgt. Und man kann das auch markergenetisch relativ gut nachvollziehen. Also der erste Marker, der gewandert ist, war diese Gruppe mit dem C-Marker. Die wandert dann um ganz Indien an der Küste entlang bis nach Burma und von Burma den indonesischen Inselbogen bis rüber nach Australien. Und dann hoch zu bis nach Japan. Ja, das ist die C-Gruppe. Und dann kam die F-Gruppe, die ist wahrscheinlich einen Tick später gewandert, nachdem halt dieser Golf von Persien irgendwann auch mal ausgetrocknet war. Die ist dann erstmal nach Pakistan, von Pakistan nach Burma, von Burma wahrscheinlich nach Malaysia, diese Ecke, bis nach Vietnam und Borneo und wahrscheinlich auch Australien und Papua-Neuguinea. Und dann haben wir C und F und dann fehlen noch DE, also diese zwei Marker, die im Jemen und im Oman waren. Der D-Marker ist dann wahrscheinlich erst vor 72.000 Jahren ausgewandert, auch Richtung Indien. Den findet man heute in Bangladesch zum Beispiel oder in Tibet und auch in Japan und teilweise im Ural. Also kann man ziemlich genau nachvollziehen, der ist wahrscheinlich gestrandet irgendwo im Golf von Bengalen. Findet man auch noch auf den Andaman zum Beispiel diesen Marker, ist dann hoch, Brahmaputra hoch bis, oder vielleicht ein anderer Mekong oder anderer Fluss, der da ins tibetische Hochland führt und von dort den gelben Fluss wieder rüber nach Japan und in die andere Richtung. Ja,
viel Asien dann, ne?
Ja, viel Asien, das ist der D-Marker und der E-Marker ist im Jemen geblieben, hat sie aber dann bis rüber nach Äthiopien ausgebreitet. Und nachdem diese Kaltphase vorbei war, waren immerhin 80.000 Jahre, ist er den Nil hochgewandert bis ins Nildelta und im Nildelta bis in die Levante. Und in der Levante häuft sich dann dieser E-Marker in der Natufienkultur, und das war die erste Ackerbaukultur. Das war noch vor der Trias.
Also wir sind jetzt immer noch in den Zeiten, wo wir als Jäger und Wanderer sind.
Ja, ja.
Wir sind noch nicht sesshaft.
Ja, deswegen, also, aber interessant ist, dass der Marker sich in dieser 12.000-jährigen Natufienkultur häuft und dann auch sich ums ganze Mittelmeer verbreitet und auch in den Iran und teilweise bis nach Südindien, in Hindukusch. Aber das war dann ein bisschen später. Und deswegen stelle ich mir dann immer die Frage, ist der Ackerbau wirklich im Goldenen Halbmond erfunden worden oder vielleicht nicht doch in Äthiopien? Weil die kamen ja aus Äthiopien, haben da 80.000 Jahre verbracht. Ja. In Äthiopien gibt es Gerste, es gibt alles Mögliche in Äthiopien, was man kultivieren kann, auch die Hirse. Und waren die so blöd und sind die den Nil entlang gelaufen ohne das Getreide und haben halt weiter irgendwie Gazellen gejagt und Fische gefangen oder haben die da auch was mitgebracht? Ja? Das wär eine interessante Frage, hat aber bis heute noch keiner überprüft. Aber
ich möchte an dem Punkt mal unterbrechen. Also wir sind jetzt sozusagen an der Frage, genmagertechnisch, wenn man das beobachtet, wo ist der Ackerbau, wo ist unsere Sesshaftigkeit entstanden, will hier einen Timebreak machen. Damit unser Zuhörer sich das Ganze erstmal an Karten und sonst was recherchieren kann, wo wir jetzt da durch die Jahrtausende gegangen sind und diese Episode an der Stelle unterbrechen und dich dann sozusagen im zweiten Teil Einsatz, wo war der Ackerbau, wieder weiter recherchieren lassen in Verbindung der Genmarker, also dann nicht in dem, was du dir denkst und was du dir erträumst, sondern ganz fiktiv, ganz faktisch an den Genmarkern, an den Völkern weiter verfolgen, wohl dann in die Zeit mit der Sesshaftigkeit, beziehungsweise dann, wenn man sesshaft wird, bildet man auch eine Kultur sozusagen und mit der Inkulturnahme dann unsere Rebe ins Spiel kommt. Also Andreas, den zweiten Teil, den machen wir hier separat, weil ich glaube, dann wird es erst richtig spannend und da kommen wir ja dann in unsere Zeit der Weinkultur hinein. An Gut. der Stelle bedanke ich mich mal und bis zum nächsten Mal und dann gucken wir mal, dass wir dann in Corpus Delicti kommen. Alles klar, Dankeschön.
Dann machen wir es aber.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Vinothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.